What's up Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Aushängeschild oder abgehängt? Der industrielle Mittelstand aus der Perspektive eines Finanzinvestors. Darüber wollen wir heute sprechen und dafür habe ich einen Gesprächspartner eingeladen, der dafür perfekt passt. Felix Verdin hat bei JP Morgan das Investmentbanking gelernt und bei Tower Brook das Investieren. Und seit 7 Jahren ist er nun bei BU Bregal Unternehmerkapital und hat dort als Investmentpartner ja durchaus einen klaren Fokus auf die Industrie, darf man glaube ich sagen. Schön, dass du mit dabei bist, Felix.
Bastian, freut mich. Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und nachdem wir unsere Diskussion in Person schon mal geführt haben, freue ich mich, das jetzt auch virtuell aufzunehmen mit dir.
Das stimmt. Wir haben bei unseren Unternehmervertrauten in Hamburg darüber schon mal gesprochen, haben gesagt, das war so spannend, das nehmen wir doch gerne nochmal als Podcast auf, wobei wir da auch thematisch in ganz andere Richtungen laufen können. Hat sich ja auch ein bisschen was getan in der Zwischenzeit. Ist vielleicht ein ganz guter Einstieg und das haben wir in Hamburg damals auch schon gehabt. Wir singen als Deutsche ja ganz gern den Abgesang auf unsere deutsche Industrie. Tun wir das zu Recht aus deiner Sicht?
Ich glaube, es ist durchaus differenziert. Ja. Ohne Frage gibt es Endindustrien in Deutschland, die in der Vergangenheit sehr zum Wachstum beigetragen haben, die heute einfach schwieriger dastehen, die Chemieindustrie, die Automobilindustrie. Aber das ist sicherlich auch nicht das ganze Bild von Deutschland. Deswegen würde ich es durchaus differenziert betrachten, weil Deutschland bekannt dafür ist und nach wie vor sehr stark ist, diese berühmten Nischenführer, die Hidden Champions zu haben. Deutschland ist das Land der Hidden Champions und das ist nach wie vor der Fall. Ne? Ob das in der optischen, wenn wir über die Industrie sprechen, ja, optische Industrie ist, Mess- und Regeltechnik ist, da hat Deutschland tolle Firmen, die sich enorm dynamisch entwickeln, die seit vielen Jahren auch schon, seit Jahrzehnten sehr breit sich aufgestellt haben hinsichtlich Produktionskapazitäten, dass sie jetzt mit diesen Änderungen und Herausforderungen, die wir in den letzten Jahren auch sehen, auch durchaus gut umgehen können. Und das kommt in dieser Debatte natürlich teilweise etwas zu kurz.
Ja, über die Herausforderungen sollten wir gerne nochmal sprechen. Es gibt trotzdem viele Finanzinvestoren, die gucken sich Industrie nicht so richtig an. Ihr schon, du im Besonderen. Warum?
Ja, absolut. Und da komme ich zurück zum Punkt, Deutschland ist das Land der Hidden Champions. Ja, und es gibt tausende von toll positionierten Unternehmen und es wäre ein Jammer, nicht Partnerschaften in dem Bereich zu suchen. Das muss man allerdings auch sagen, wenn wir über Industrie sprechen, sprechen wir sicherlich, genau, kann man das schwierig sagen, aber wahrscheinlich so um die 10% der deutschen Industrie. Ja, das sind Firmen, die eine sehr führende Position in ihrer Nische spielen, die normalerweise Endindustrien liefern, die nicht hochzyklisch sind, die normalerweise ein so technologisch führendes Produkt haben, dass sie ja ein Alleinstellungsmerkmal bei ihrem Kunden hat, dass der Kunde auf diese Firmen angewiesen ist, um seine Dienstleistungen, um seine Produkte verkaufen zu können, die meistens auch weitere Dienstleistungen anbieten können on top auf ihr Produkt, weil sie Ersatzteile liefern regelmäßig, weil sie diese Produkte regelmäßig kalibrieren, weil sie vielleicht auch Auswertungen, Softwarelösungen zur Verfügung stellen. So, also ein Bereich hast, das eine gewisse wiederkehrenden Charakter der Umsätze hat. Und das ist natürlich etwas Schönes, weil da hast du ein sehr positives Grundrauschen in deinem Geschäft und dadurch, dass du dann natürlich weiter neue Produkte anbietest, neue geografische Märkte eintrittst, vielleicht dein Produktportfolio etwas erweiterst, weitere Kunden gewinnst, dann auch schön wachsen kannst und eben nicht die Abhängigkeiten von einem sehr zyklischen Endmarkt hast. Und wenn du eben austauschbarer bist, dann auch unter Preisdruck bekommen könntest. Das haben diese Unternehmen eben auch, dass sie so eine Relevanz beim Kunden haben, dass sie Preiserhöhungen, die diese Firmen natürlich auch erfahren, an den Kunden weitergeben können. Und darauf fokussieren wir uns sehr stark. Und diese Firmen gibt es auch in großer Anzahl in Deutschland. Und das ist natürlich schön. Und da sagen wir ganz klar, da wollen wir mit partizipieren. Und da wollen wir auch Partner sein für diese Unternehmen.
Das ist jetzt eigentlich sehr schön die Positionierung der Unternehmen beschrieben, die ihr sucht. Kann man das auch auf Subsegmente in der Industrie runterbrechen? Also welche Bereiche sind besonders spannend und welche vielleicht aber auch gar nicht? Weil wir sehen, dass, sagen wir jetzt, die klassischen Finanzinvestoren bei Automotive zum Beispiel sehr zurückhaltend sind. Gilt das auch noch für andere Bereiche? Und was schätzt ihr besonders?
Also was wir besonders schätzen, wenn ich es mal in ein paar Subindustrien runterbreche, also die Mess- und Regeltechnik ist ein hochinteressanter Bereich. Deutschland führende Firmen hervorgebracht, was im Prinzip produzierenden Kunden erlaubt, ihre Produktion am Laufen zu halten. Und das kann vielschichtig sein. Du kannst messen, wie der Durchfluss von gewissen Gasen und Flüssigkeiten ist. Ohne diese Produkte, die sehr differenziert sind, die sehr auch auf Daten basieren, also je weiter du installierte Basis hast, desto mehr Daten hast du, desto besser kannst du dein Produkt weiter auch verbessern, desto effizientere Lösungen kannst du deinem Kunden zur Verfügung stellen. Die Produktion beim Kunden würde stehen, ja, könnte nicht funktionieren ohne diese Mess- und Regeltechnik. Da sind wir sehr stark in Deutschland. Im Bereich der Gebäudeeffizienz haben wir sehr interessante und führende Lösungen in Deutschland. In der optischen Industrie, ja, Deutschland hat, geht auf die speziellen Sandvorkommen in Deutschland zurück und hat ja vor über 100 Jahren eine der führenden optischen Industrien entwickeln konnte. Da sind wir immer noch extrem stark. Wenn wir auch uns überlegen, was geht in diese Hochleistungsmaschinen von ASML, wirklich am Limit des physisch Möglichen. Das ist deutsche optische Technologie, die das ermöglicht. Also es sind nur ein paar Beispiele und da gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Subindustrien, in denen Deutschland eine hervorragende Positionierung hat und diese auch behält und weiter ausbaut.
Okay, also das sind sicherlich einige Segmente. Es gibt auch andere. Da steht die Industrie zweifellos vor enormen Transformationsaufgaben. Welche Rolle können da Finanzinvestoren spielen? Kann es euch gelingen, die Bedeutung der deutschen Industrie durch eure Investitionen, vielleicht auch durch euer zusätzliches Know-how zu erhalten oder sogar wieder auszubauen? Oder seid ihr vielleicht eher der Katalysator, der am Schluss dafür sorgt, dass diese Unternehmen dann nach dem Verkauf eben doch in ausländische Hände geraten und möglicherweise sich dann auch auf der Produktions- und Entwicklungsseite Dinge aus Deutschland heraus verlagern? Wie schätzt du das ein?
Also ich glaube schon, dass die, wenn du dir mal langfristig die wirtschaftliche und industrielle Entwicklung angeschaut hast, dann alle 10, 20 Jahre ist eine neue Industrie, die hochkommt und andere Industrien, die etwas zurückfallen. In Deutschland hatten wir den Fall mit der Textilindustrie. Ja, aber Deutschland sehr weit beführend in den 60er, 70er, 80er Jahre. Und dann über Zeit hat es sich in andere Länder verlagert und andere Industriebereiche, Sektoren sind in Deutschland hochgekommen. Und diesen Zyklus ist, glaube ich, normal. Und ich glaube, dass da ist jetzt nicht die Finanzindustrie oder die Finanzinvestoren, die jede Industrie, die einmal führend war in Deutschland oder teilweise auch noch sehr prominent ist, retten kann oder unterstützen kann. Ich glaube, was Finanzinvestoren durchaus machen können, ist eben Industrien, wie zum Beispiel die von mir genannten, helfen kann, sich weiter zu verbessern, weiter größer zu werden, schnell auch zu entwickeln. Ich glaube, das ist der große Vorteil von Finanzinvestoren. Wir investieren unheimlich gerne weiter Geld in die und unsere Portfoliounternehmen. Ja, nur für uns bei BU sind das ungefähr 50% unseres Kapitals investieren wir, nachdem wir uns an einer Firma beteiligt haben. Das hilft also, Produktionskapazitäten schnell aufzubauen, in weitere Geografien zu gehen, in arrondierende Produkte, Dienstleistungen mit anzubieten, vielleicht auch technologisch sich zu erweitern. Das sehe ich als große Vorteil der Finanzindustrie an. Die Industrien, die Firmen mit einem starken, einer heute schon starken Basis, aber noch großen Potenzialen in der Zukunft weiter zu unterstützen, weiter zu professionalisieren, Effizienz zu gewinnen, um natürlich auch profitabler zu sein, aber diese Profitabilität weiter in das Unternehmen zu investieren. Ja, wenige Finanzinvestoren ziehen viel Geld raus in ihre Investmentperiode, die investieren das Geld, um weiter zu wachsen, um weiter die Marktpositionierung zu stärken, die Resilienz der Geschäfte auch auszubauen. Das ist ein Kernfokus des Arbeitens mit unseren Partnerunternehmen, wenn wir uns beteiligt haben. Und ich glaube, da können wir einen großen Mehrwert schaffen und diese Industrien auch weiter fördern, weiter stärker zu machen, die wir in Deutschland haben. aber sicherlich nicht in jedem Industriebereich. Ja, und du hast es angesprochen, es gibt natürlich Bereiche wie zum Beispiel Automobilindustrie. Das ist nicht mehr der Fokus der Finanzinvestoren. Und da wird es wahrscheinlich auch zu einem gewissen Rückgang geben im Vergleich zu dem Peak, den die deutsche Automobilindustrie noch von vor 10 Jahren hat. Also deswegen ist es, die Antwort auf deine Frage ist selektiv. In manchen Bereichen, glaube ich, wird Finanzinvestoren enorm beitragen können, dass wir eine stärkere Industrie in diesen Subsegmenten haben. In anderen wird die Finanzindustrie, wenn die Finanzinvestoren weniger eine Relevanz haben.
Automobil ist eigentlich ein gutes Stichwort. Da werden sicherlich einige Unternehmen schlicht verschwinden, weil die Produkte nicht mehr nachgefragt werden. Andere hoffen auf Transformation. Das sind gewaltige Herausforderungen. Die können innerhalb des Automobilsektors möglicherweise stattfinden. Es gibt andere Ideen, dass man vielleicht Automobilunternehmen Richtung Rüstungsproduktion umbaut. Sind das aus deiner Sicht als Finanzinvestor, der den strategischen Blick darauf hat, der vielleicht auch das Kapital hätte, Hirngespinste oder tatsächlich mögliche Ansätze?
Ich glaube schon, dass es mögliche Ansätze sind. Ich glaube nicht unbedingt, dass es in großem Maße die Finanzinvestoren sind, die das treiben werden. Und selektiv, ja, sehen wir heute, ja, dass sich Arbeitsplätze verlagern zur Rüstungsindustrie, weil da einfach ein großer Auftragsbacklog heute besteht. Es ist aber teilweise sehr, sehr spezialisierte Fachkräfte, die dafür benötigt werden. Es ist also nicht, dass dieser ganze Schiff, was vom Autobereich weggeht, einfach in die Rüstung transformiert werden kann. Die ganzen Produktionsprozesse sind durchaus diffiziler. Ich glaube, man kann viel lernen, ja, weil in der Verteidigungsindustrie war es bisher sehr viel Manufaktur, ja, macht es etwas grob. Und da hilft natürlich sehr, das Know-how, das wir in der Automobilindustrie haben, hochvolumig zu extrem hohen Qualitätsstandards zu produzieren. Das sehe ich durchaus. Aber es wird nur in einem gewissen Rahmen, zu einem gewissen Limit auch möglich sein. Und ich wird leider meines Erachtens nicht der Fall sein, da kann ich nicht so positiv sein, dass alles, was in der Automobilindustrie verloren geht, und ich glaube, dem werden wir uns, das ist einfach ein Fakt, den wir nicht ganz aus dem Weg gehen können, der wird nicht eins zu eins in die Rüstungsindustrie übertragen werden können, aber ein Teil kann das sicherlich abfedern, sowohl was Personal angeht, als auch ja, Know-how, diese hocheffizienten Produktionsprozesse auf die Rüstungsindustrie zu übertragen.
Wahrscheinlich sind nicht alle Probleme der deutschen Industrie davon abhängig, dass Geschäftsmodelle insgesamt nicht mehr funktionieren, dass Produkte nicht nachgefragt werden. Wenn man sich die Klagen anhört, dann sehen wir da doch viel auf der Kostenseite, dass wir zwar Angebote haben, die nach wie vor im Prinzip im Markt funktionieren, aber nicht mehr zu den Preisen. Was ist denn da deine Beobachtung? Sind tatsächlich die hohen Energiekosten, die hohen Lohnkosten, die hohen Aufwände für Bürokratie ein Kernproblem der Unternehmen oder ist das auch vorgeschoben?
Ich glaube schon, dass es zum Teil ein Problem ist. Aber nicht nur, ne, das wäre auch falsch zu sagen. Aber den administrativen Aufwand, den wir in Deutschland haben, ist enorm. Und jeder würde, ich glaube, da kannst du mit keinem Unternehmer sprechen, keinem Manager sprechen, der nicht zig Beispiele hat, wie das unternehmerische Handeln in Deutschland schwieriger gemacht wird, ob der vielen Regularien, die auch teilweise widersprüchlich sind. Die Energiekosten ist ein Thema, gerade in Industrien, deren Margen nicht besonders hoch sind und die energieabhängig sind, siehe Chemieindustrie. Aber es sind auch andere Themen. Natürlich, wir haben in China auf einmal einen riesen Wettbewerber, den es vorher so nicht gab, die bei Weitem nicht mehr nur noch Commodity machen, sondern richtig stark hochqualitative, hochinnovative Produkte produzieren, die teilweise natürlich enorm subventioniert sind. Und wir haben einen weiteren Punkt, wenn wir uns die Automobilindustrie anschauen, dass wir in Deutschland natürlich sehr fokussiert sind auf das absolute Top-Level, ja, dass ein Auto auch ohne weiteres 220 km/h fahren kann. Wenn du dir die chinesischen Produkte anschaust, dafür kann keines 220 km/h fahren. Muss aber auch nicht, ist auch nicht nötig, weil 120, 130 reicht. Aber das hat viel damit zu tun, wie du konstruierst, wie du produzierst. Und das ist auch ein Teil, warum wir in Deutschland sehr viel höhere Kosten haben, hier beim speziellen Beispiel Automobil. Aber ja, im Prinzip, wie du weißt, dieses Sprichwort, du produzierst halt den Mercedes, und aber eigentlich wird es auch ein VW tun. Und das ist in den allermeisten Fällen, wenn man sich das weltweit anschaut, einfach der Fall. Ja, deswegen, ich glaube durchaus, diese Punkte Energiekosten und der ganze administrative Aufwand, das ist ein Thema und es würde der deutschen Wirtschaft absolut helfen, diese zu reduzieren. Es ist aber nicht die einzige Erklärung.
Ja, das Qualitätsthema ist ja auch ein wichtiges. Heißt das, wir müssen wieder lernen, Mittelmaß zu produzieren?
Ich weiß gar nicht, ob ich es Mittelmaß nennen würde. Wir wollen natürlich qualitativ sehr gut sein, aber wir haben schon teilweise das Thema des Overengineerings, ja, und dass eben ein Top-Produkt für jede Situation rauskommt am Ende des Tages. Wenn es eben auch ein Produkt, und ich fand das mal, mir neulich jemand, ein Automanager erzählt, wenn ich ein Auto herstelle, das maximal 150 km/h fahren muss, dann kann ich mir vieles sparen in meiner ganzen Konstruktion, in meiner Federung zum Beispiel. Das hält dann locker 10 Jahre, aber ist eben nicht ausgelegt, dass es über 200 fahren kann. Und das ist ein bisschen das Thema, das wir in Deutschland haben. Das ist jetzt plakativ das Beispiel am Auto, aber das sehen wir durchaus auch in anderen Subbereichen der deutschen Industrie.
Sind die deutschen Industrieunternehmen denn schon gut darin, die Wertschöpfung da anzusiedeln, wo sie hingehört? Also wir haben schon relativ viel Produktion im Ausland. Das hat Kostengründe. Das hat vielleicht auch mal den Grund, dass der Abnehmer da sitzt. Wir sehen aktuell aber natürlich, dass man damit auch vielen weltpolitischen Risiken ausgeliefert ist. Also wenn du dir ein Industrieunternehmen anguckst, ist das ein Teil der Due Diligence zu gucken, wo ist denn was angesiedelt und muss man da vielleicht anpacken? Hat man da vielleicht nochmal einen Werthebel in der Hand?
Ja, das ist absolut ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, die deutschen Unternehmen sind da schon sehr gut aufgestellt, weil sie seit Jahrzehnten global aktiv sind und deswegen ist recht logisch war, auch Teile der Produktion mehr vor Ort, näher an den Kunden anzusiedeln. Aber ich glaube, das ist absolut ein Punkt, an dem wir als Finanzinvestoren auch noch einen großen Beitrag leisten können. Und ich komme zum Thema Resilienz. Und dazu musst du einfach eine flexible Produktions-Setup finden, schon fast im Idealfall. Und der Idealfall ist nicht immer zu erreichen. Das ist auch klar, dass du in der Region, für die Region produzierst, dein Know-how und deine Entwicklung, die kann natürlich zentralisiert sein, aber dann in der Produktion oder teilweise mit lokalen Lieferketten auch. Das ist natürlich das Wunschbild und das macht ein Industrieunternehmen resilient, gerade in unseren heutigen Zeiten, dass du immer relativ kurzfristig auch shiften kannst, je nachdem, was die geopolitischen und politischen Entwicklungen auch sind. Und wie gesagt, ich glaube, da sind die deutschen Unternehmen durchaus okay aufgestellt, weil sie seit Jahrzehnten global aktiv sind und viele das nicht immer aus der deutschen Produktion heraus gemacht haben. Es gibt viele, die in Asien einen Produktionsstandort haben. Es gibt viele, die in Nordamerika einen Produktionsstandort haben. Aber allerdings kann man da natürlich noch viel beitragen. Und wir haben ein Unternehmen, das beschäftigt sich sehr, ist ein Partner für Unternehmen, um das ganze Temperaturmanagement zu betreiben. In sehr anspruchsvollen Lösungen in der Medizintechnik, aber auch mehr im Datencenter-Bereich jetzt. Und das ist ein globales Geschäft. Ja, und da haben wir dem Unternehmen geholfen, auch in Nordamerika schon vor 2 Jahren einen Produktionsstandort aufzubauen. Und heute ist es eigentlich sehr schön aufgestellt mit der Produktion in China, mit der Produktion in Tschechien und mit einer Produktion in Amerika, dass man auch, und das hilft uns jetzt ja mit dem ganzen Tarifthema in China, können wir für China und Asien produzieren, in Nordamerika für den amerikanischen Markt, in Europa für den europäischen Markt. Natürlich hilft es teilweise, wenn ich sage, Mensch, ich kann es ein bisschen mehr konsolidieren, aber ich kann reagieren auf diese Zölle, wie wir sie eben gerade gesehen haben und bleibe dadurch gegenüber meinen Wettbewerbern natürlich kompetitiv. Und das ist schon etwas, und da komme ich zurück zu dem Punkt, auch signifikant weiter zu investieren in die Unternehmen, die bei uns im Portfolio sind. Das hilft und für dieses Unternehmen, wenn wir vor 2 Jahren nicht diesen Schritt gemacht hätten, hätte das Unternehmen heute wahrscheinlich andere Herausforderungen. Die Herausforderung hast du auch. Das ist immer ein hartes Arbeiten, dich so gut wie möglich aufzustellen. Aber dadurch haben wir heute ein Setup, die Wettbewerber nicht haben, können also weiter Kunden gewinnen und können unsere Margen auch verbessern, weil die Preise gehen ja überall hoch, aber wir müssen bei den Preisen nicht ganz so mitgehen und kriegen zusätzlich noch bessere Marge, weil wir uns einen Teil davon auch behalten können, was wieder mehr Kapital ist, die wir weiter investieren können in die Firma. Und da sehe ich durchaus den Vorteil von Finanzinvestoren, die Unternehmen resilienter aufzustellen. Und das ist ein Kerndenken. Wenn wir über die Unternehmen nachdenken, in die wir investieren, aber mit denen wir dann ja auch auf Jahre arbeiten, dreht sich das alles um Wachstum und Resilienz.
Also ich fasse das mal zusammen. Ihr macht euch von den Gefahren für den Welthandel möglichst unabhängig, dadurch, dass ihr an vielen Orten zum lokalen Anbieter werdet. Ist das ein übertragbarer Ansatz oder war das hier ein Sonderfall, der sich besonders anbot?
Ich glaube, das ist ein übertragbarer Ansatz. Aber es ist natürlich auch ein bisschen Fokus in der Auswahl unserer Investitionen. Ich gebe ein extremes Beispiel. Wenn wir nur Produktion in China, ein Unternehmen, das nur in China produziert, wären wir wahrscheinlich etwas vorsichtiger heute, weil du in Probleme laufen kannst, die du gar nicht selber unter Kontrolle hast und dann natürlich einen großen Nachteil haben könntest, wenn auf einmal die Handelsbarrieren hochgehen. Deswegen ist es wichtig in der Auswahl, dass du ein gewisses Setup hast, aber es muss nicht perfekt sein. Und dann sagst du, okay, und was wir haben jetzt einen klaren Plan über die nächsten Jahre, wie wir das noch flexibler aufstellen können, weil danach haben wir ein Unternehmen, das ja auch eine höhere Bewertung, nicht nur weil es wächst, haben sollte, weil es führend sein sollte in seinem Bereich, um mit den verschiedensten Schwankungen und Herausforderungen umgehen zu können. Und ich glaube, das ist auch was, dass wir mit der Erfahrung der letzten 5 Jahre darauf eingestellt sein müssen, dass sehr viel mehr Veränderungen auf die Unternehmen zukommen, als wir das vielleicht ja bis vor 2019 gewohnt waren. Dass mehr der Status quo wird, dass wir Überraschungen sehen und dann schnell reagieren können müssen. Und da hilft es natürlich, mit diesem Gedankenthemen auch diese Pläne zu entwickeln, wie die bei uns schon in der Due Diligence entwickelt werden, Kapital zur Verfügung zu haben und das eben weiter zu fördern, weil da müssen wir uns natürlich auch nichts vormachen. Das kostet auch Geld, diese Entwicklung voranzutreiben.
Wenn wir uns mal die dominierende Wertsteigerungsstrategie der Finanzinvestoren in den vergangenen Jahren angucken, dann war das sicherlich Buy and Build. Wie sieht das denn in der Industrie aus? Wir haben da viele alte, zum Teil wirklich sehr alte Unternehmen. Gibt es trotzdem in Teilmärkten Konsolidierungspotenzial, das ihr nutzt?
Ja, absolut. Das ist ein großes Thema für jeder unserer Unternehmen. Ich gebe dir nur ein Beispiel. Wir haben über 150 Transaktionen gemacht bei BU über die letzten 10 Jahre, um die 50 Plattformen. Das heißt, im Schnitt haben wir 2 Unternehmen dazu gekauft für jede Plattform. Und das ist natürlich nach wie vor sehr relevant und gerade auch zu dem, was ich meinte, weiter Resilienz zu schaffen. Also ist das Beispiel dieses Temperaturmanagementsgeschäfts, wie ich nannte, da hatten wir ein Unternehmen. Wir sind den Aufbau in den USA durch den Zukauf eines kleinen amerikanischen Unternehmens möglich gemacht. Deswegen ist Buy and Build ein Kernthema. Kernthema Wert zu schaffen, aber Kernthema eben auch die Unternehmen zu repositionieren. Du ermöglichst es, in neue Regionen einzutreten. Du ermöglichst es vielleicht in arrondierenden technologischen Feldern aktiv zu werden. Du ermöglichst es, neue Endmärkte, Endindustrien, Endkunden für dich zu eröffnen, dadurch deinen Umsatzsplit zu erweitern. Und wie in dem Fall dieses erwähnten Unternehmens, dein Produktionsfootprint weiter zu diversifizieren. Und dadurch hast du mehr Möglichkeiten, auf diese Veränderungen reagieren zu können. Also, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil. Und ich weiß nicht, ob ich es bei einem Bild nennen würde, weil das ist ja meistens, du nimmst viele kleine Unternehmen zusammen. Das kann auch eine sehr interessante Strategie sein, die wir auch verfolgen, gerade in Märkten, die noch nicht groß konsolidiert sind, viele kleine Unternehmen haben. Aber ich rede auch davon, wenn du schon größere Plattformen hast und dort kleinere Unternehmen mit dazu kaufst, um eben diese Diversifizierung und Resilienz zu fördern.
Seid ihr denn aktuell an neuen Plattform-Deals dran?
Ja. Wir haben auch gerade, also noch nicht announced, aber gerade in der letzten Woche 3 Transaktionen unterschreiben können. Das ist ja bei uns so, dass das teilweise Monate und Jahre in der Vorbereitung bist, wo dann auch nichts passiert und dann ist es soweit. Und von daher sind wir sehr froh, dass wir diese Unternehmen, auf die wir uns lang vorbereitet hatten, wo wir sehr differenzierte Pläne auch entwickelt haben, die Eigentümer auch sehr spannend fanden, die alle dabei bleiben und sagen, das ist toll, das brauchen wir und dadurch können wir unser Unternehmen nochmal auf eine andere Stufe heben. Also da haben wir gerade ein paar Transaktionen unterschreiben können, aber wir sehen auch durchaus eine Pipeline, die sehr voll ist und würde da durchaus erwarten, dass wir in den nächsten Monaten noch das ein oder andere Unternehmen bei uns im Portfolio begrüßen können.
Na, da drücke ich dir die Daumen. Wer sind denn aktuell eher die Verkäufer? Die müden Unternehmer oder die Konzerne, die sich von Teilen trennen?
Sowohl als auch. Ich würde gar nicht sagen, dass es einen Bereich gibt, der sich jetzt gerade hervortut. Die großen Konzerne müssen sich mehr fokussieren, haben ein rigoroseres Portfolio-Review und trennen sich von Bereichen, die weniger im Fokus stehen. Das ist absolut so. Aber auch Unternehmer. Ja, und ich glaube schon, dass die Realisation zunimmt. Ja, gerade wenn du die letzten 5 Jahre Revue passieren lässt, jedes Jahr wieder eine Bombe einschlägt, die keiner auf dem Schirm hatte. Und das zehrt natürlich etwas. Und ich glaube, die Finanzinvestoren haben sich auch weiterentwickelt. Ja, das ist nicht nur ein bisschen, wie man es ja spöttisch sagt, aus der Vergangenheit, man kauft, man hält und dann verkauft man irgendwann mal wieder, sondern Finanzinvestoren werden viel aktiver, die Unternehmen besser aufzustellen. Wir selber, wir haben mittlerweile ein Team von über 40 Personen, die sich nur funktional operativ den Unternehmen helfen. Ja, ob es ist, also Go-to-Market-Strategie heißt, dass du ein riesen Team, die sich um Headhunting eigentlich kümmern, dass du zweite, dritte Ebene weiter aufbauen kannst, wenn du neue Geografien einsteigst, da gute Leute an Bord holen kannst, die sich mit smarten Pricing auseinandersetzen. 2 Leute, die sich hier bei uns in Deutschland, die sich nur mit AI-Themen auseinandersetzen. Also wie kannst du AI integrieren in deine Firmen, um ein besseres Angebot zu bekommen, um effizienter zu sein. Personen, die sich mit Supply Chain Optimierung auseinandersetzen. 2 Personen, die sich mit Pricing auseinandersetzen. Und das, die Kombination, ja, dass das Umfeld volatiler wird, mit dem Fakt, wie jemand wie wir, wie BU, den Firmen auch wirklich helfen können, auf sehr spezifischen, funktionalen Bereichen, ist natürlich was ankommt bei Unternehmern und Unternehmern, die vielleicht in der Vergangenheit auch gedacht haben, naja, mit Finanzinvestoren will ich weniger zu tun haben, den Mehrwert mehr und mehr sehen. Also das sehen wir aus beiden Richtungen Opportunitäten für uns, Partnerschaften einzugehen.
Du hast jetzt eine ganze Reihe von Ansatzpunkten genannt, um den Wert des Unternehmens zu steigern, es auch strategisch weiterzuentwickeln. Das sind ja Dinge, die man sich im Idealfall nicht erst überlegt, wenn man schon drin ist. Also wie hat sich im Vergleich zu 2019, hattest du als Stichzeitpunkt genannt, auch eure Due Diligence von Industrieunternehmen verändert?
Ich glaube, unsere Due Diligence hat sich gar nicht, also wie das Unternehmen aufgestellt ist, wie die kompetitive Situation ist, wie die Märkte sich entwickeln, hat sich gar nicht so sehr entwickelt. Ich glaube, ein Thema, das natürlich dazugekommen ist der Produktionsfootprint, obwohl 2019 wir natürlich auch China, Amerika durchaus von den Spannungen kannten und das schon in unsere Due Diligence integriert haben. Ich glaube, was wir heute durchaus mehr machen, ist den Value Creation Plan nochmal, den wir früher auch hatten, aber den nochmal sehr viel fundierter erstellen können. Und wenn du natürlich Personen in deiner Due Diligence integrieren kannst, die letzten 15 Jahre nichts anderes gemacht haben als Pricing-Projekte bei Unternehmen, kannst du da natürlich viel mit sehr viel mehr Substanz einen Plan in der Due Diligence schon entwickeln, der es greifbarer macht, was möglich sein sollte, aber auch den du Tag 1 dann in die Umsetzung geben kannst. Ja? Und da diese funktionale Expertise in den Feldern, die ich genannt hatte, das mit in die Due Diligence zu integrieren, hat 2 Vorteile. Entwickelst normalerweise einen Plan, der durchaus optimistischer sein kann, sein sollte, zu dem, den das Management selber hat. Aber du überzeugst, du nimmst die Manager und die Eigentümer noch auf eine ganz andere Art und Weise ab. Und das weißt du aus unseren Vorgesprächen, 85% der Situationen, in denen wir uns bei BU engagieren, sind Partnerschaften mit Gründern, Familienunternehmern. Und zum allergrößten Teil bleiben die mit einem gewissen Beteiligung dabei. Also ich finde es unheimlich interessant, wenn Sie sehen, was können wir denn zusammen noch machen? Was können wir mit an Bord bringen, neben dem Kapital, das wir zur Verfügung stellen können? Und das ist durchaus ein starker Punkt, der natürlich in der Due Diligence auch eine noch größere Rolle spielt, als er es vor 5 Jahren getan hat.
Hat in den vergangenen Monaten der Nachhaltigkeitsaspekt an Bedeutung eingebüßt? Man hat ja das Gefühl, dass im gesamten Markt schon deutlich schwächer geworden.
Ja, allerdings war der bei uns, bevor es dieses Wort ESG gab, war der schon sehr relevant. Seitdem wir angefangen haben, war das ein sehr prominenter Punkt und der ist es auch nach wie vor. Wir haben danke, dass du es ansprichst, Bastian, weil das habe ich in meiner ganzen funktionalen Expertise rausgelassen, fälschlicherweise. Wir haben ein Team von fast 10 Mann, die sich um ESG und Nachhaltigkeitsthemen kümmert, weil wir nach wie vor davon überzeugt sind, wenn Unternehmen hinsichtlich den 3 Komponenten Environment, Social und Governance bestmöglich aufgestellt haben, dass das einen Wert hat für Unternehmen, dass einen nachhaltig langfristigen Wert hat. Und da werden wir auch das wollen wir nur ausbauen und nicht zurücknehmen, unabhängig von der öffentlichen Diskussion.
Dann lass uns doch zum Abschluss nochmal auf den Exit schauen. Ihr bleibt immer nur für eine Zeit an Bord. Wer kauft gut aufgestellte, ordentlich gemanagte Industrieunternehmen heute und in 5 Jahren?
Okay, also der Punkt ist durchaus, dass wir längerfristig beteiligt werden können und uns teilweise gar nicht ein Enddatum setzen müssen. Wer dann Käufer sind für die Unternehmen, ist vielfältig. Natürlich können andere größere Industrieunternehmen haben oft ein Interesse an den Unternehmen, an denen wir uns beteiligen, weil sie normalerweise sehr führend in ihrer Nische ist. Das weckt Begehrlichkeiten bei den großen globalen technischen Industriegruppen. Börsengang ist nach wie vor ein Thema. Da müssen die Unternehmen eine gewisse Größe haben, aber das ist nach wie vor relevant. Und da wir uns natürlich auch auf Unternehmen fokussieren, die zumindest zu einem höheren Grad wiederkehrende Umsätze haben, sehr führend sind in ihrem Produktangebot und Endindustrien haben, die nachhaltig wachsend sind, ist das natürlich auch immer für andere Finanzinvestoren interessant. Deswegen, ich glaube, haben wir beim Exit alle Möglichkeiten. Wir machen uns dann natürlich sehr Gedanken darüber, wenn wir einsteigen. Aber normalerweise, wenn die Themen, nach denen wir suchen, ja, was ich ja gemeint hatte, so 10% der Industrie für uns relevant sind, haben diese Firmen Charakteristika, dass sie für eine sehr breite Gruppe an Exit-Kandidaten oder Käufern dann auch relevant sein können. Also auf der Seite hat sich bei uns auch nicht viel geändert. Wir fokussieren uns darauf, dass wir sehr gut positionierte Unternehmen erwerben können, denen wir helfen, weiter stark und profitabel zu wachsen, die Resilienz zu erhöhen. Und dann hast du im Normalfall ein sehr breites Spektrum an Interessenten für die Unternehmen.
Wenn wir uns mal vorstellen, dass wir in 10 Jahren wieder hier zusammensitzen und über deutsche Industrieunternehmen sprechen, ist das dann ein Gespräch über die Vergangenheit oder ist das ein sehr lebendiger Markt?
Ich glaube, es ist nach wie vor ein sehr lebendiger Markt zu dessen, was wir eingangs gesagt haben. Da gibt es durchaus Bereiche, Sektoren, Industrien, die nicht mehr im Fokus der Finanzinvestoren stehen werden. Aber andere werden das tun. Ich nehme an, dass die ganze Verteidigungsindustrie dann eine andere Relevanz hat. Bis heute gibt es natürlich die großen Konglomerate und viele junge Unternehmen, die werden sich weiter festigen und nachhaltige Firmen werden. Und es ist ein bisschen wie, wenn wir uns vor 10 Jahren unterhalten hätten, dann hätten wir wahrscheinlich mehr über Auto oder vielleicht Spezial auch Chemie auch gesprochen, was wir heute weniger tun, aber heute sind andere Bereiche dafür im Fokus. Und so würde ich es erwarten, ist es auch in 10 Jahren. Man darf ja nicht unterschätzen, wir haben eine hoch ausgebildete Personalbasis, Patente per Capita sind wir nach wie vor in den Top 3. Das Unternehmertum liegt den Deutschen auch und da kommen immer wieder neue Unternehmen auch hervor. Und deswegen bin ich mir sicher, dass wir in 10 Jahren, da freue ich mich auch drauf, Unternehmen sehen werden, die vielleicht heute erst entstehen und in 10 Jahren sehr spannend sind und gewisse Submärkte für sich definieren und nicht nur für sich definieren, auch für diesen ganzen Submarkt definieren.
Ja, das ist doch ein sehr schöner Ausblick und auch ein gelungenes Schlusswort, würde ich sagen. Nicht nur dafür gilt dir mein Dank, auch dafür, dass du uns, glaube ich, wirklich viele Facetten der Industrie nahegebracht hast und den Blickwinkel der Finanzinvestoren, der ja doch ein ganz spezieller ist, aber auch ein durchaus hoffnungsvoller, wo die Zahl der Gelegenheiten offensichtlich die der Unternehmen übersteigt, an denen ihr alle gemeinsam kein wirkliches Interesse habt. Dafür also nochmal meinen ganz herzlichen Dank. Allen Hörern sage ich natürlich auch vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com